Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Lukas-Evangelium im 13. Kapitel. Es kamen aber zu der Zeit einige, die berichteten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zum Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Der aber antwortete und sprach zu ihm: Herr, lass ihn doch noch dieses Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn dann ab. Der Herr segne dies Wort an unseren Herzen. Amen. Ja, Lieben, da fliegt ein Flugzeug vermutlich steuerlos über den Ozean, bis es abstürzt, weil das Kerosin alle ist. Vermutlich habt ihr die Nachrichten mitgehört und habt das mitbeobachtet und es ist ja noch völlig unklar, was da passiert ist. Möglicherweise sogar war es ein terroristischer Anschlag, dass Menschen ganz absichtlich das Flugzeug zum Absturz gebracht haben. Welche Gedanken bewegen uns, wenn wir sowas hören? Vielleicht habt ihr die Frage auch schon gehört von anderen, die gesagt haben: Warum lässt Gott das zu? Besonders wenn man dann selbst betroffen ist, dann kommt diese Frage auf: Wieso kann Gott so etwas zulassen, dass Menschen sich so Böses antun oder eben, dass solche Unfälle geschehen? Besonders bei schlimmen Katastrophen kommen dann diese Fragen: Warum lässt Gott das zu? Eigentlich sollte es eine andere Frage sein, die uns in den Kopf kommt, nämlich die Frage, die Tempelbesucher hatten, die zu Jesus kamen und ihn gefragt haben. Da gab es auch solche Zwischenfälle damals. Ein fürchterliches Verbrechen sozusagen. Da hatte Pilatus wohl Soldaten geschickt in den Tempel, zwischen die, die Gottesdienst gehalten haben und die da geopfert haben, und hat sie dort töten lassen. Und es war so schlimm, dass sich das Blut von diesen Ermordeten dann mit dem Blut der Opfertiere gemischt hat. Alle waren entsetzt und waren verärgert. Es gab ohnmächtige Wut auf diese Römer. Aber dann kam die eine andere Frage auf, dass die Leute gefragt haben, und mit der Frage sind sie wohl zu Jesus gekommen: Die Leute, die es betroffen hat, sind die schuldiger gewesen als andere Menschen, weil Gott sie so hat strafen lassen? Oder das war ein anderer Zwischenfall, von dem hier berichtet wird. Das kennen wir auch nicht mehr, aber es muss wohl da ganz bekannt gewesen sein im Stadtgespräch. Da war ein Turm eingestürzt, der Turm von Siloa, und hatte 18 Menschen unter sich begraben. Und die Leute stellten die gleiche Frage. Nicht, warum lässt Gott das zu, sondern sie wussten, dass Gott es zulässt. Sie haben gefragt: Sind die Leute schuldiger gewesen als andere Menschen? Haben die mehr gesündigt, dass Gott sie derart gestraft hat? Können wir diese Frage auch stellen, wenn heute von Katastrophen berichtet wird oder auch von schlimmen Verbrechen? Sind die Leute, die zum Opfer geworden sind, in höherem Maße schuldig? Sind die in besonderem Maß Sünder, dass Gott das zugelassen hat? Und wir hören die Antwort, die Jesus sagt, dann zweimal: Nein, sondern Jesus dreht den Spieß rum und sagt, wenn ihr sowas hört, dann denkt dran, wenn ihr nicht auch Buße tut, so werdet ihr alle so umkommen. Wenn immer wir von Unfällen, von Unglücken, von Katastrophen hören, dann soll uns das eine Warnung sein. Wir sollen nicht überlegen, ob die Leute vielleicht schuldiger gewesen sind, die da verunglückt sind, sondern es soll uns eine Warnung sein, dass wir überlegen, wenn wir nicht Buße tun, wenn wir nicht in der Buße leben, dann werden wir alle auch so umkommen. Wir betrachten heute also einen Bußruf, den Jesus den Leuten gesagt hat. Und die Passionszeit ist ja eine Zeit des Fastens, eine Bußzeit, genauso wie die Adventszeit. In der Adventszeit haben wir meistens von Johannes dem Täufer dann diese Bußrufe gelesen und betrachtet. Und hier ist ein Bußruf, den Jesus uns zuruft. Wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Wie kann das sein? Haben wir es verdient, umzukommen in Unfall, in Katastrophen, in Verbrechen? Die Antwort lautet ja. Wir haben es vorhin schon gehört in der Kinderpredigt, dass die ersten Menschen, als sie gesündigt haben, als sie von dem Apfel gegessen haben, von der verbotenen Frucht, dass da die Strafe drauf stand, ihr werdet sterben müssen. Und es war Gottes Geduld, dass sie nicht auf der Stelle tot waren, sondern dass sie noch ein Stück lang weiterleben durften. Aber dann kam der Tod durch die Sünde in die Welt. Der Tod ist der Sünde sold. So heißt es einmal im Römerbrief. Ja, wir müssten auch so umkommen. Und der einzige Ausweg ist, dass wir uns zu Jesus flüchten, dass wir Buße tun und zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Merkt ihr, Gott setzt ganz andere Maßstäbe an unser Leben, als wir das landläufig zu tun bereit sind. Das gibt es ja so im Alltag, dass unterschiedliche Maßstäbe angewendet werden. Da stelle ich mir so ein Kind vor, was gerade Flöte spielen gelernt hat und dann vielleicht zum Geburtstag vom Opa das erste Lied vorspielt und alle sind begeistert und loben das Kind und freuen sich darüber, wie gut es Flöte spielen kann. Würde allerdings ein Profimusiker am Abend im Konzerthaus auf die Art und Weise Flöte spielen, dann gäbe es Buhrufe. Und er hätte wahrscheinlich das letzte Mal gespielt im Konzerthaus. Merkt ihr, das sind ganz unterschiedliche Maßstäbe. Bei dem Kind, was gerade eine Geige in die Hand genommen hat oder was gerade Flöte spielen gelernt hat, das sieht man über die Fehler hinweg. Und ist ganz nachsichtig. Aber wenn natürlich ein Profimusiker im Orchestergraben steht, der soll es bringen. Der soll nicht nur gut spielen, sondern der soll Bestleistung bringen. Und so setzt Gott auch hohe Maßstäbe an unser Leben. Wir wissen, was der Maßstab ist, den er an unser Leben setzt oder anlegt an unser Leben. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Gott ist perfekt. Er ist vollkommen. Ohne Fehler. Er hält sich an die Gebote. Er macht alles recht und richtig. Wenn wir manchmal einen Fehler machen, dann können wir auch mal drüber wegsehen. Und große Fehler müssen dann bestraft werden. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes über Gott, als wir landläufig vielleicht denken von diesem lieben Gott, der immer durch die Finger schaut. Gott ist ihm heilig. Er fordert diese heilige Perfektion auch von uns. Und wer seine Gebote übertritt, wer sich auflehnt gegen Gott, der muss sterben. Es ist also seine Gnade, dass wir noch nicht umgekommen sind. Durch einen Turm Siloa, der umfällt, oder dass wir noch nicht umgekommen sind durch Gewalt und Bosheit. Es ist seine Gnade, dass er uns am Leben erhält. Aber wann immer wir von Verbrechen hören, wann immer wir von Unfällen hören, da sollen wir erinnert sein, Eigentlich müsste ich auch so bestraft werden. Aber Jesus will uns ja nicht nur erschrecken lassen, sondern er sagt eben, wenn ihr nicht Buße tut, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr auch alle so umkommen. Er ruft uns auf, dass wir umkehren zu ihm, dass wir zu ihm kommen, dass wir das tun, was wir vorhin im Gottesdienst schon getan haben, ihm unsere Sünden bekennen. Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Herr, ich bin es nicht wert, ich kann deine Gebote nicht erfüllen. Herr, hilf du mir. Das ist das Entscheidende. Dass wir zu Jesus kommen und bei ihm Schutz suchen und Vergebung suchen. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch so umkommen. Kehrt um. Geht zu eurem Heiland. Das ist der Aufruf. Schaut auf das Kreuz. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt, dass er unsere Schuld getragen hat. Er hat den gnädigen Gott sozusagen erkauft mit seinem Blut. Dass Gott uns gnädig ist, dass Gott uns leben lässt, dass Gottes Güte alle Morgen neu ist, das geht nur, weil Jesus Gott versöhnt hat. Und da schauen wir zum Kreuz und sehen, wie viel es Gott gekostet hat, dass er Frieden gemacht hat mit uns. Jesus hat bezahlt für alle Menschen, für die Sünden aller Menschen zu allen Zeiten. Sein Opfer war genug. Bloß jetzt kommt es darauf an, dass wir auch mit dazugehören zu denen, die er erlöst hat, dass wir sozusagen dieses Angebot einlösen, dass wir das Geld auch abheben, was er in der Bank deponiert hat für uns, dass wir unsere Schulden bezahlen können, wenn man so das vergleichen will. Jetzt kommt es darauf an, eben, dass wir Buße tun. Und da ist es wieder Gottes Geist, der uns zur Buße leitet. Von uns selber aus können wir das nicht tun. Die Bibel sagt es uns immer wieder mit vielen Worten und macht es uns klar, zu Jesus zu finden, das ist Gottes Geschenk. Wir waren tot in Übertretungen und Sünden, so sagt der Apostel Paulus beispielsweise. Aber er, Gottes Geist, hat uns lebendig gemacht. Er hat uns ein bußfertiges Herz geschenkt, dass wir das im Glauben ergreifen können, was Jesus für uns erkauft hat. Wenn wir erschrecken über Unrecht in dieser Welt, wenn wir erschrecken über Katastrophen, wenn wir erschrecken über Tod und Elend, dann soll uns das zur Buße rufen. Herr, ich müsste genauso sterben, ich müsste da auch mit begraben sein, ich könnte nicht leben, wenn es nicht deine Barmherzigkeit gäbe. So komme ich zu dir, Herr, und sage, vergib mir meine Schuld. Herr, sei barmherzig mir gegenüber. Herr, komm doch und nimm meine Schuld weg. Lass du mich leben. Nur so kann ich über den Tag kommen, nur aufgrund deiner großen Barmherzigkeit und Güte. Jesus erinnert uns daran, dass all das Böse, was auf der Welt geschieht, eigentlich normal ist. In einer Welt, die in der Teufel regieren darf, in einer Welt, die von Sünde gezeichnet ist. Dass es uns besser geht, dass es uns gut geht, dass Gott uns leben lässt, dass er sogar uns unser täglich Brot gibt und Gesundheit schenkt. Das ist seine große Barmherzigkeit. Und die hat einen Namen, die hat einen Grund, Jesus und sein Kreuz und sein Leiden. Daran will er uns erinnern. Und um das noch klar zu machen und um es uns noch vor Augen zu führen, was es bedeutet, Buße zu tun, erklärt Jesus dann durch ein Gleichnis, was er meint. Durch einen Vergleich. Er erzählt eine Geschichte. Da ist einer, der hat einen Weinberg. Aber in dem Weinberg, da stehen nicht nur die Weinstöcke, sondern da steht ein Feigenbaum. Das war wohl so üblich gewesen, dass man zwischen die Reihen der Weinstöcke auch noch Feigenbäume hier und da gepflanzt hat. Und der Gärtner kommt und sieht erneut, dass dieser Baum keine Frucht getragen hat. Und so gibt er die Anweisung und sagt, haut den um den Baum, der nimmt nur dem Boden die Kraft, da sollen lieber die Weinstöcke wachsen, diesen Baum brauche ich nicht mehr. Das macht uns Sinn, das ist ganz logisch, aber was meint Jesus mit diesem Vergleich? Was meint Jesus mit diesem Gleichnis? Nun, der Gärtner ist Gott und der Feigenbaum, das bist du. Gott erwartet Früchte von uns. Doch in dem Fall hatte er eben keine Früchte gefunden und das schon 3 Jahre lang nicht. Nun war seine Geduld zu Ende. Was will uns Jesus sagen mit diesem Gleichnis? Er sagt, es gibt Gnadenzeit. Der Weingärtner gibt dem Feigenbaum 3 Jahre schon und wartet auf ihn, dass er endlich Früchte bringt. Das Strafgericht kommt nicht immer so plötzlich, wie in den Beispielen, die man Jesus vorgetragen hatte mit dem Turm von Siloa und mit diesen Leuten, die beim Opfer getötet worden sind von Pilatus ganz plötzlich und die nicht mehr fliehen konnten. Meist gibt Gott uns Zeit zum Umkehren, zum Bußetun. Und Gott hat Geduld mit uns. 1 Jahr und noch 1 Jahr kommt er und ruft uns und sucht Früchte der Buße. Das ist eine trostvolle Nachricht, doch wir sollten sehen, dass wir nicht gleichgültig werden. Es könnte ja zu schnell kommen, dass wir sagen, naja gut, nach Gott fragen, das kann ich mal, wenn ich 70 bin und wenn es aufs Ende des Lebens zugeht. Nein, Gott hat noch Geduld. Aber wir wissen nicht, wie lange er noch Geduld hat. Jesus kann diese Nacht wiederkommen oder es kann heißen, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern, deine Seele von dir fordern und dann stehst du vor Gottes Gericht. Bist du bereit, dich dort zu verantworten? Das heißt, hast du dann einen Fürsprecher? Ist Jesus dann der, der für dich eintritt? Jesus führt das Gleichnis noch weiter aus. Dieser Vergleich mit dem Feigenbaum, der da im Weinberg steht und keine Frucht bringt, da kommt Jesus selbst nämlich drin vor. Und da müssen wir erstmal überlegen, wo ist denn die Stelle, wo Jesus hier vorkommt? In dem Gleichnis erzählt er es und sagt, er aber antwortete also der Weingärtner und sprach zu ihm, Herr, lass doch diesen Feigenbaum noch dieses Jahr. Und ich will hingehen und ihn um ihn graben und düngen. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn dann ab. In dem Gleichnis ist Jesus, dieser Weingärtner, der noch um Geduld bittet, der die Gnadenzeit noch rausschiebt. So heißt es zum Beispiel im 1. Johannesbrief, meine Kindlein, sagt der Apostel Johannes, solches schreibe ich euch, auf dass ihr nicht sündigt. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir haben einen Fürsprecher beim Vater. Jesus, der für unsere Schuld bezahlt hat, der ist jetzt beim Vater als Fürsprecher. Als derjenige, der bittet und sagt, lass ihn doch noch 1 Jahr. Ich will mich nochmal um ihn kümmern, um diesen Baum. Ich will ihn umgraben und düngen. Ich will ihm meine Güte zeigen. Ich will ihn düngen mit dem Wort Gottes, mit der Botschaft von Gottes Gnade, ob er nicht doch noch umkehrt und Buße tut. Aber einmal wird auch diese Gnadenzeit abgelaufen sein. Wenn er dann keine Früchte bringt, dann soll er abgehauen werden. Nun, wir sind es gewöhnt, Buße zu tun. Wir haben schon so oft im Gottesdienst das Beichtbekenntnis gesprochen und die Vergebung zugesprochen bekommen. Wir haben so oft schon im Vater unser gebetet und vergib uns unsere Schuld. Was sagt Jesus uns als, sagen wir, gestandene Christen mit dieser Aufforderung? Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen? Das sagt uns, wir sollen in der Buße leben. Das ist wichtig jeden Tag, dass wir in diesem Zustand der Buße leben. Wenn wir es schon gewöhnt sind, die Vergebung zugesprochen zu bekommen, wenn wir es schon gewöhnt sind, umzukehren und bei Jesus zu sein, eigentlich müssen wir dann noch umkehren, dann sind wir ja schon dort. Die Gefahr ist eben immer, dass wir wieder abdriften. Dass wir in den Sorgen und Freuden des Lebens vergessen, dass Jesus uns erlöst hat, wie wichtig Jesus für uns ist. Es kann so schnell passieren, dass der Teufel den Samen, den Gottes Wort, wegnimmt aus unserem Herzen und wir wieder vergessen, wie wichtig es ist, dass wir auch von Gottes Güte und Gnade leben. Es kann sogar passieren, dass in unserem Herzen der Gedanke groß wird und aufwächst, dass wir sagen, oh Gott, du musst doch mit mir zufrieden sein. Die anderen sind ja viel schlimmer als ich. Ich bin's doch, der immer mal die Bibel aufschlägt, der dein Wort hört, und ich bin's doch, der die Gemeindearbeit unterstützt, dass wir dann in unserem Herzen vielleicht sogar sagen, Herr, schaue, was ich geleistet habe. Und dann hört's auf mit dem bußfertigen Herzen. Deswegen warnt uns Jesus und sagt, mach das Leben in der Buße und Umkehr zu einer täglichen Übung, zu einer täglichen Angewohnheit, dass du mit deinem Heiland lebst. Und wann immer wir von Nachrichten hören, von schlimmen Ereignissen, von Katastrophen oder eben auch von Mord und Totschlag, dann sollen wir uns erinnern lassen. Wo stehe ich denn im Moment, wenn mich dieses Gericht mit hingerafft hätte, bin ich bereit, vor Gott zu stehen? Wir sollen uns eben überlegen, wenn ich mit in so einem Flugzeug gesessen hätte, was abgestürzt ist, dann würde ich jetzt vor Gott stehen. Bin ich bereit? Dass wir uns wie immer wieder dieses bußfertige Herz schenken lassen, dass zu Jesus geht und sagt, ich armer, elender, sündiger Mensch, Herr, hab Erbarmen mit mir, Kyrie eleison, wie wir es im Gottesdienst singen. Und dann weist Jesus darauf hin, eben, dass wir Früchte der Buße bringen. Ein Baum, von dem erwartet man eben, dass er Früchte bringt. Einen Apfelbaum in deinem Garten hast du nicht, damit er schöne Blüten bringt im Frühjahr und im Herbst Blätter rumwirft, sondern da willst du Äpfel finden drauf. Und so ist es auch mit der Buße und mit der Umkehr, das bewirkt was in unserem Leben. Kannst du sagen, Herr, vergib mir, dass ich schon wieder nicht die Wahrheit gesagt habe, dass ich mich rausgeredet habe und die Wahrheit so zurechtgebogen habe, dass es für mich am bequemsten war. Kann ich sagen, Herr, vergib mir, und nächsten Tag fange ich das wieder so an und sage wieder nicht die Wahrheit? Nein, das geht nicht. Wenn Jesus mir meine Sünden vergeben hat, wenn ich sie ihm bekannt habe und ihn gebeten habe, Herr, nimm du es weg, dann wollen wir doch unser Leben ändern. Dann kommt Gottes Geist, der uns zur Buße bewegt hat, kommt eben und ändert unser Leben. Er dreht daran, dass wir die Sünde nicht mehr mögen. Dass wir es dann auch wollen, dass wir nach seinen Geboten leben können. Das sind die Früchte der Buße, die Jesus sucht. An dem Feigenbaum, die er an uns sucht. Und nun ja, wir sollen nicht verzweifeln. Der alte Mensch kommt immer wieder hoch. Deshalb brauchen wir auch jeden Tag wieder dieses Gebet. Herr, vergib uns unsere Schuld. Und trotzdem darf nicht alles beim Alten bleiben. Wir wollen Früchte der Buße bringen, von Geduld, Gerechtigkeit und Wahrheit, wie wir es gelesen haben heute in der Epistellesung, dass sich unser Leben ändert. Das, was wir Jesus gegeben haben an Schuld, was er weggenommen hat, das wollen wir nicht wieder tun, und wir wollen uns die Kraft erbitten, unser sündliches Leben zu bessern, dass wir immer ähnlicher werden dem Leben von Jesus, dass wir an unseren Nächsten denken und unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dass wir für die Wahrheit eintreten, dass wir Frieden stiften können mit unserem Leben und so weiter. Da könnten wir die ganzen Gebote durchschauen, danach, wie wir Früchte der Buße zeigen können. Wir wollen in dieser Passionszeit diesen Bußruf hören von Jesus: Wenn ihr nicht Buße tut, dann müsst ihr auch alles so umkommen. Wenn wir also von Unglück hören, von Katastrophen, da wollen wir uns an das Kreuz erinnern. Nur weil Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, nur deshalb haben wir Frieden mit Gott, nur deshalb bewahrt er uns. Und wenn wir von schlimmen Nachrichten hören, dann wollen wir uns auch an den Feigenbaum erinnern, der Früchte bringt. Dass wir uns erinnern lassen, unser Bußgebet soll nicht zur Routine werden, in der wir stecken bleiben und die keine Auswirkung auf unser Leben hat. Wir wollen Gott bitten, dass er uns zur Buße leitet, aber wir wollen Gott auch bitten, dass er uns Kraft gibt, unser Leben zu ändern. Dass wir Buße tun und umkehren und gib es Gott, dass wir zu Feigenbäumen werden, bei denen der Weingärtner reichlich Früchte findet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.